Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, ich grüße heute ganz herzlich unseren Gast in dem Podcast von Neustiften. Wir haben nämlich Dr. Christoph Schmitz bei uns. Hallo Christoph, herzlich willkommen.
Hallo Andreas, hallo Jörg.
Hallo, herzlich willkommen, auch von meiner Seite.
Ich habe so ein bisschen natürlich in Vorbereitung auf unserem Podcast, Christoph, ein bisschen rumgegoogelt und man findet ja total spannende Sachen über dich. Insbesondere, ich kann das mal zitieren, ist Gründer mehrerer sozialer Startups, Ashoka Fellow und CEO von Acca, ein Sozialunternehmen. Mhm. Das ist das, glaube ich, was man immer findet. Du bist, glaube ich, auch ausgezeichnet mit diversen Preisen, was das Thema Social Entrepreneur betrifft und bist sehr, sehr rege. Ich habe dich das letzte Mal erlebt im Sommer 24 auf dem Acca-Festival in Berlin. Und man kann lesen, Christoph, und damit starte ich schon mal die erste Frage, wenn du mir das erlaubst, Jörg. Das ganze Thema hat ja bei dir so richtig erst angefangen 2012. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat sich im Jahr 2012, also vor 12 Jahren, dein Leben geändert. Magst du uns mal mit hineinnehmen, was diese Änderung ausgelöst hat?
Ja, total gerne. Auf der einen Seite hat sich da sehr, sehr viel geändert. 2012 ist wirklich so mein Jahr der Veränderung. Auf der anderen Seite, und da würde ich nachher gleich auch drauf eingehen, ist es aber auch wiederum ganz gut zu erklären und auch wiederum eine logische Konsequenz. Also was ist 2012 passiert? Zum einen ist die größte Veränderung passiert, die einem so ungefähr erleben kann, zumindest aus meiner Sichtweise, nämlich dass meine Tochter geboren wurde und ich Papa geworden bin. Und ich war bis dahin Wissenschaftler am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, habe dann meine DIS so 3 Wochen vor der Geburt abgegeben, also es war die beste Deadline, die man sich vorstellen kann, und hatte dann erstmal mir auch Elternzeit genommen, weil das schon auch eine durchaus anstrengende Zeit war und ich dann eben auch die Möglichkeit dazu hatte. Und in der Elternzeit habe ich mir viele Gedanken gemacht um natürlich meine Tochter und wie sie aufwächst und wie ich im Vergleich zu ihr aufgewachsen bin, nämlich sehr ländlich auf einem Hof, sehr eng an dem an der Natur dran, und sie jetzt eher im städtischen Umfeld, ein ganz anderes Umfeld quasi erlebt. Und daraus ist dann die Idee entstanden, dass wir Kinder wieder mehr an die Natur heranbringen und das eben nicht mit einem einmaligen Bauernhofbesuch im Jahr machen, sondern eben, so wie wir das früher auch bei uns auf dem Hof hatten, sondern umgekehrt. Wir bringen nicht die Kinder zum Hof oder zum Acker, sondern den Acker zu den Kindern. Und das ist quasi die Geburtsstunde der Gemüseakademie, unseres Bildungsprogramms und dann eben auch Acker e.V. Es war aber nicht so, dass ich vorher noch nie über Sozialunternehmen nachgedacht habe und damit in Berührung gekommen bin, weil ich schon 2008 ein Sozialunternehmen gegründet habe in Ghana. Und das war schon für mich ein großer Gamechanger, weil ich immer schon Interesse an Unternehmertum hatte. Ich hatte schon als Kind und Jugendlicher angefangen, bei uns am Hof Dinge anzubauen und zu verkaufen. Und dann sind wir, und ich hatte aber nie diese Lust, dann BWL zu studieren und so ein klassischer Unternehmer zu werden. Und dieses Sozialunternehmertum hat für mich sehr viel gelöst, dass man eben auch mit unternehmerischen Mitteln gesellschaftliche Veränderungen bewirken kann.
Christoph, jetzt musst du unseren Hörerinnen und Hörern mal eben kurz nochmal einen Einblick geben. Gemüseakademie, das klingt ja gut. Acca-Festival kennen sicherlich ein paar, die denken jetzt, wieso den Acker zu den Leuten bringen, da kommen doch Leute hin. Sag doch nochmal ganz kurz, was umfasst das an Aktivitäten?
Ja, gerne. Also Acca ist ein Sozialunternehmen, was die große Vision hat, mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel in die Gesellschaft zu bringen. Und dafür bringen wir Menschen quasi auf den Acker und vermitteln ihnen Kompetenz rund um den Anbau von Gemüse, aber eben auch um Ernährung und Nachhaltigkeit. Und das tun wir vor allen Dingen in Schulen und Kitas mit unserem Bildungsprogramm Gemüseakademie und Acca-Racker, wo die Kinder über ein Jahr lang ihr eigenes Gemüse anbauen und alles rund um Natur, Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung kennenlernen. Aber mittlerweile sind wir auch mit Erwachsenen unterwegs, also wir arbeiten mit Unternehmen, mit Pflegeeinrichtungen, mit Kommunen zusammen, sodass unsere große Vision, dass wir die gesamte Gesellschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit bewegen, immer mehr Wirklichkeit wird.
Und trotzdem ist das Acker-Festival aber das, worauf man ja zuerst stößt bei euch. Ist das richtig?
Das mag jetzt gerade sein, weil es gerade erst ein paar Wochen her ist, aber grundsätzlich stößt man, glaube ich, bei uns schon als erstes auf die Bildungsprogramme. Wir sind an über 1800 Kitas und Schulen, über 80.000 Kinder sind aktuell in dem Programm und auch mit unseren anderen Aktivitäten erreichen wir viele tausend Menschen aktuell. Und das Acker-Festival war jetzt auch für uns zum 10-jährigen Jubiläum, also 2014 habe ich dann den Verein gegründet, war das jetzt nochmal ein Anlass, um die Menschen dann eben auch physisch vor Ort bei uns hier in der Malzfabrik in Berlin zusammenzubringen. Aber normalerweise ist es genau umgekehrt, bringen wir den Acker eben zu den Menschen.
Was für Menschen, Christoph, waren dann auf dem Festival? Waren das jetzt Menschen, die bei euch in dem Programm sind, die Erwachsenen, die Kinder, die Kindergärten? Oder wer hat sich da um euch herum versammelt?
Ja, das Festival war zweigeteilt. Wir hatten zum einen die Konferenz, auf der du auch warst, wo es eben sehr viel um auch Lösungen zu dem Thema Bildungssystem, der Ernährungswende oder eben auch der Nachhaltigkeitskrise ging, wo wir wissenschaftliche Inputs hatten, aber eben auch Unternehmerinnen und Unternehmer dort hatten. Und das war auch so ungefähr das Publikum. Und am zweiten Tag mit dem Festival, da ging es viel mehr um möglichst alle Menschen zu erreichen. Da konnte man halt Familie mitbringen. Es waren über 500 Kinder alleine schon da, die dann eben auch selber viele Dinge machen konnten. Das waren sehr viele Workshops, die wir dort angeboten haben und so viele Menschen für dieses Thema Ackern, Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung begeistern konnten.
Das Thema gesunde Ernährung, gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit ist sicherlich was, ich glaube, was Kinder betrifft, naheliegend. Nun hast du eben ja auch gesagt, dass ihr auch ganz gezielt Erwachsene ansprecht in den Büros und in anderen Kontexten. Was hat den Auslöser für diesen Schritt bei dir getan, gegeben?
Genau, der ist eigentlich auch sehr natürlich entstanden, weil wir mit Unternehmen schon frühzeitig auch zusammengearbeitet haben in unserem Bildungsprogramm, weil wir am Ende möglichst alle Schulen und Kitas erreichen können und dementsprechend eben auch Unterstützung brauchen, um die Kosten zu decken. Wir können die Kosten nicht komplett an die Schulen und Kitas übertragen, weil dann wären wir am Ende nur an Privatschulen oder Privatkitas. Das war ja nicht unser Ziel. Deswegen haben wir so ein Matchfunding-Modell entwickelt ein sogenannter Lernortförderer, das mag ein Unternehmen sein, eine Stiftung oder eine Krankenkasse, die begleitet die Schule und die Kita 4 Jahre lang auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Und in diesem Kontext sind wir natürlich mit Unternehmen zusammengekommen die haben dann auch gesagt, hey, es ist ja super spannend, dass wir jetzt hier eine Schule unterstützen, aber unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben auch keine Ahnung von, könnt ihr sowas nicht auch für uns anbieten? Und so ist zum Beispiel das Angebot der Ackerpause entstanden. Und mittlerweile sind es auch Kommunen und Wohnungsbaugesellschaften, die es auch spannend finden für ihre Bürgerinnen und Bürger oder Mieterinnen und Mieter, sodass wir immer weiter das Wirkungsfeld ausweiten.
Wenn du, also ihr seid ja sehr kreativ, was man alles mit dem Wort Acker machen kann, finde ich immer wieder erstaunlich, wenn ich auf eurer Website bin. Aber wenn du sagst, nachhaltiges Ernährungskonzept, kannst du uns vielleicht da nochmal ganz kurz was zu erzählen? Was bedeutet das im Kern?
Genau, also wir gehen da eigentlich ran, indem wir nicht mit einem erhobenen Zeigefinger sagen und so, du darfst das essen, das darfst du nicht essen, sondern wir versuchen die Menschen mitzunehmen, indem sie sich selber wieder mit Lebensmitteln stärker beschäftigen, indem sie sie selber anbauen und so ein Basiswissen entwickeln, was sie sonst gar nicht hätten und sich sonst einfach nur anlesen würden. Und so versuchen wir sie eben zu motivieren und zu bewegen, sich mit gesunder Ernährung auseinanderzusetzen. Und das hat in unserem Kontext viel mit Gemüse zu tun, was eben auch viel zu wenig gegessen wird in Deutschland, vor allen Dingen auch von Kindern. Nur 1,5%, muss man sich mal vorstellen, 1,5% der Kinder essen ausreichend Gemüse laut DGE. Das ist schon erschreckend und da wird natürlich auch viel Fundament gelegt, was man später als Erwachsener dann eben auch mag und was man nicht mag. Das ist unsere Herangehensweise an das Thema nachhaltige Ernährung, was ja auch, das ist ja das Gute, auch gut für den Planeten ist. Also wir verknüpfen das ja mit dem Thema Nachhaltigkeit, dass es jetzt nicht nur um die individuelle Gesundheit geht, sondern eben auch um die Gesundheit des Planeten.
Nun verstehe ich das alles, mehr Gemüse essen, irgendwie wissen, was aus der Erde kommt, aber wenn man jetzt sich ein bisschen damit beschäftigt, gibt es ja immer mal wieder verschiedene Initiativen, die sich auch mit dem Thema Acker als solcher beschäftigen, also sprich, was ist im Boden, ist nicht ein guter Boden, in dem Mikroorganismen vernünftig leben, nicht dann am Ende auch sinnvoll für alle möglichen von Sachen von Tierhaltung bis eben Gemüseanbau. Ist das auch ein Ansatz, den ihr verfolgt, oder ist das, dass ihr sagt, nee, uns geht es eher um die Aufklärung und zwar vor allen Dingen im Kindesalter?
Ja, wir glauben da sehr stark dran, dass es durch Kampagnen oder einmalige Projekte eben nicht zu lösen ist. Und wir als Sozialunternehmen sind schon per Definition dabei, dass wir sagen, wir wollen dieses Problem an der Wurzel lösen. Ja? Und deswegen haben wir diese ganze Wirkungskette nach hinten verfolgt und sind am Ende dabei ausgekommen, dass diese Naturerfahrungsräume, die früher ganz selbstverständlich waren, wo es den Bauern um die Ecke gab oder die Oma mit dem Gemüsegarten oder eben auch den Schulgarten, dass das eben immer mehr verschwunden ist und so Kinder heutzutage gar nicht mehr die Möglichkeit haben, dieses Naturerlebnis zu haben. Und diese Naturerfahrungsräume wollen wir wieder herstellen. Wir wollen, dass an allen Schulen, allen Kitas wieder die Möglichkeit gibt, draußen zu lernen und dort eben auch selbstständig Lebensmittel anzubauen. Das ist quasi unsere Theory of Change am Ende auch, wo wir glauben, dass das auch langfristig wirkt, auch wenn eine Kampagne oftmals den schnelleren Kurzfristeffekt hat, aber eben für uns keine nachhaltige Wirkung.
Nun hast du ja gerade berichtet, dass euer Festival zum Jubiläumsjahr von euch ausgestattet wurde. Man kann ja auch sehen, dass ihr gerade aktuell sehr prominente Erntehelfer hattet. Der Bundesagrarminister Özdemir hat mitgeholfen. Es klingt ja alles easy und sehr logisch, aber du wirst in den 10 Jahren ja bestimmt nicht nur Freude gehabt haben. Was waren aus deiner Sicht so die großen Hemmnisse und Hindernisse, die du überwinden musstest und mit deinem Team gemeinsam?
Ja, das größte Hindernis war direkt am Anfang, würde ich sagen, dass man überhaupt diese Idee umsetzt und dass man genug Support bekommt, weil ihr könnt euch denken, ich bin gerade Papa geworden und hatte da auch einen guten Job am Potsdam-Institut. Da bekommt man jetzt nicht nur Beifall, wenn man dann sagt, okay, ich habe eine Idee, einen gemeinnützigen Verein zu gründen, der jetzt auch noch gar nicht so richtig ist, Businessmodell oder sowieso kein richtiges Businessmodell hat. Deswegen hat das auch so gedauert. 2 Jahre, bis wir dann gegründet haben. Also es hat eine lange Vorgründungszeit gegeben, die uns am Ende aber sehr gut getan hat, weil wir einfach mehr Zeit hatten, uns mit der Zielgruppe zu beschäftigen. Aber da waren schon sehr viel Kopfschütteln dabei, was man dann einfach am besten ignoriert seine Idee weiterverfolgt. Und dann hat es natürlich auch viele Auf und Abs während der Zeit gegeben. Wir haben dann sehr von profitiert, dass wir eben diese längere Vorgründungszeit hatten und ein gutes Fundament hatten. Aber das nächste war auf jeden Fall Corona dann, das uns zwar operativ, also oder wirtschaftlich jetzt erstmal nicht so sehr beeinflusst hat, aber operativ natürlich, weil wir sehr viele Herausforderungen hatten mit den geschlossenen Kitas und Schulen. Und danach die Wirtschaftskrise hat dafür gesorgt, dass wir da schon auch erstmalig uns damit auseinandersetzen mussten, dass wir nicht so schnell wachsen können, wie wir das möchten. Mussten auch unsere ganze Struktur umbauen und auch da könnt ihr euch denken, in diesen 10 Jahren sind wir von 3 Leuten auf jetzt 220 Leute gewachsen mit auch unterschiedlichen Organisationen. Da hat es auch sehr viele Wachstumsschmerzen gegeben. Aber das Schöne ist wirklich, an jedem Wachstumsschmerz sind wir wieder gewachsen und konnten dann daraus wieder uns weiterentwickeln.
Nun, lass mich nochmal darauf zurückkommen. Wie gesagt, das Festival ist natürlich im Moment im Fokus, aber ist ja auch, finde ich, ganz spannend, weil ja für mich eine völlig gegensätzliche Veranstaltung. Ne? Ein Festival, da kommen Leute, da geht es auch um das Thema Müll, nicht so sehr um das Thema Gemüse, eher um das Thema, was nehme ich sonst an Pilzen zu mir oder so. Wie passt das für euch in das Konzept? Abgesehen von den Konferenzen, die ihr ja auch da immer sehr geschickt einbaut.
Ja, da lade ich dich dann gerne zum nächsten Festival ein. Da wirst du feststellen, dass relativ wenig Müll anfällt und dieser Müll auch alle recycelbar ist. Genau. Mhm. Also da fahren wir schon ein ganz anderes Konzept. Und es ist ja auch, wie gesagt, mit Kindern. Das heißt, da sind viele Nachhaltigkeitsanbieterinnen und Anbieter gewesen, die das eben auch zu einem Festival gemacht haben, wo man auch sagen kann, so kann sowas auch aussehen, ja, und so kann man auch das hinterlassen, ohne dass man da eben einen riesen Fußabdruck hat und vor allen Dingen auch sehr, sehr viel bewirkt, weil das war für mich das größte, das beste Feedback eigentlich, dass viele Leute da sehr inspiriert rausgegangen sind und wahrscheinlich in ihrem Alltag oder auch sogar in ihrem beruflichen Umfeld da einiges ändern werden.
Jetzt bist du ja auch Ashoka Fellow. Wie weit hat dir Ashoka in diesen Wachstumsschmerzen helfen können?
Ashoka ist für mich eine sehr wichtige Organisation. Es ist ein weltweites Unternehmer, Sozialunternehmer-Netzwerk und absoluter Pionier in dem Bereich Sozialunternehmertum. Und ich hatte mit dem Ashoka-Netzwerk zum ersten Mal auch Berührungspunkte mit Unternehmerinnen und Unternehmer aus der klassischen Wirtschaft, die unter Umständen schon viel größere Unternehmen gebaut haben, von denen wir lernen können, von denen wir inspiriert werden können. Und davon habe ich auch sehr viel mitgenommen. Und ganz abseits natürlich, dass sie auch sich sonst sehr viel mit Skalierung und Wirkung auseinandergesetzt haben. Von daher war das sehr wichtig. Und jetzt sind wir eigentlich an einem Punkt, wo wir schon über dieses Netzwerk eigentlich hinauswachsen und versuchen uns eigentlich noch mal mehr an Unternehmerinnen und Unternehmer zu orientieren, die solche Wege, die wir gerade gehen, vielleicht in einem anderen Umfeld schon gegangen sind.
Wenn du jetzt auf die nächsten 10 Jahre blickst, Christoph, wo würdest du da jetzt definieren, sind eure Schwerpunkte?
Also wir haben ein ganz klares Ziel, das ist 2030 jedes Kind. Das heißt, wir wollen schaffen, dass das, was wir jetzt gerade an knapp 2000 Schulen und Kitas anbieten, einfach normal wird in Deutschland, dass jedes Kind aufwächst und selbst die Erfahrung macht, wie man einen Samen zu einer fertigen Möhre quasi begleitet und dann am Ende auch aus dem Boden zieht und dann isst und so eben auch ein wirklich ganzheitliches Verständnis von Naturprozessen und von Nachhaltigkeit hat. Das ist erstmal unser Hauptfokus. Daneben haben wir aber eben auch andere Zielgruppen, wie ich es eben erläutert habe, und da wollen wir uns natürlich vor allen Dingen wirkungsvoll aufstellen und sie immer besser erreichen. Wir sind jetzt ganz neu zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen, wo wir sowohl die Pflegekräfte als auch die zu Pflegenden als Zielgruppe haben. Und das sind ganz spannende Erkenntnisse, die wir sammeln, wo es ja viel weniger um das Gemüsewissen geht, sondern vielmehr um die Selbstwirksamkeit, um Motorik und eben eine andere Gemeinschaft, die man da auch draußen hat, als wenn man die ganze Zeit drinnen ist. Und wir haben jetzt ganz frisch dieses Jahr AK Impact ausgegründet. Das ist quasi eine Organisation, wo wir andere Sozialunternehmen, aber auch Stiftungen beraten und begleiten, um wirkungsvoller zu sein, weil das ist so ein Steckenpferd von uns, dass wir ja so Wirkungsnerds sind, die immer im sehr starken Detail dann wissen wollen, was wie denn wirkt und wie man das denn noch verbessern kann.
Stichwort Wirkung. Man findet auf eurer Website sehr häufig das Wort Systemwandel. Wir reden natürlich bei aller Freude über das Gemüse ja dann auch über nachhaltige Ressourcen und wie man das in der Landwirtschaft entsprechend einstellen kann. Sind das auch Themen, die ihr dann zum Beispiel mit dem Bundeslandwirtschaftsminister diskutiert? Oder ist das quasi für euch gar kein Thema?
Nee, total, weil dieses 2030 jedes Kind-Ziel werden wir nicht erreichen, indem wir klassisch skalieren, ja, indem wir sagen, okay, wir werden jetzt eine Schule nach der anderen akquirieren und umsetzen, wie das vielleicht ein normales Unternehmen machen würde. Das würde viel zu lange dauern, da wären wir bei 2040 oder 45. Deswegen sagen wir müssen systemisch agieren. Das heißt, wir müssen systemische Hebel identifizieren, die das quasi das ganze Ding boosten. Und da ist die Politik natürlich ein ganz wichtiger Hebel, weil das Bildungssystem am Ende in Deutschland Gott sei Dank auch sehr viel auch staatlich geprägt ist und nicht nur in privater Hand. Und deswegen versuchen wir da in der Politik zu wirken. Wir versuchen aber auch die Ausbildung der Pädagoginnen zu verändern. Das heißt, wir arbeiten mit Unis zusammen. Aktuell sind es schon über 20 Unis, mit denen wir das Programm Campus Akademie durchführen. Wir versuchen auch über die Digitalisierung unsere Kosten zu senken und die Wirkung nochmal zu erhöhen und auch unser Netzwerk zu erweitern. Das sind also viele verschiedene systemische Hebel, wo wir eben das ganze Ding etwas schneller skalieren wollen, als wir das klassischerweise tun würden.
Ja, das klingt ja nach vielen Bausteinen, die du im Blick hast und die du oder vielleicht auch vielleicht, ich nehme mal das Beispiel der Bälle, du hast viele Bälle, die du in der Luft halten musst. Und ihr seid ja nicht nur als Acker gewachsen, sondern ich habe ja auch gesehen, dass du mittlerweile 3 Kinder hast in der Zeit. Wie sieht das denn deine Familie, dass du dich quasi rund um die Uhr mit Acker beschäftigst?
Also die finden das erstmal cool, wenn sie auf so einem Ackerfestival dann Checker Tobi kennenlernen, dann sind sie natürlich ganz stolz. Nee, aber ansonsten ist es natürlich auch auch eine Reise und wie bei jedem Startup, gerade so die Anfangszeit, die ist natürlich unglaublich herausfordernd, wenn man wirklich nicht weiß, ob man in 3 Monaten noch existiert. Das ist ja jetzt nicht nur ein operativer Workload, sondern auch ein mentaler, den man da natürlich auch mit nach Hause nimmt. Deswegen bin ich da auch total dankbar, dass ich immer diesen Support hatte von zu Hause, und gleichzeitig muss man auch gucken, dass man eben diese Phasen dann wieder hat, wo man das auch ausgleicht und wieder sehr stark da ist, aber dadurch, dass ich sehr selbstbestimmt bin und auch so ein Typ bin, der da eher nicht in so einem klassischen Angestelltenverhältnis sich wohlfühlt, ich komme ja selber vom Hof, bei meinem Vater war das halt auch so, dass es sich sehr stark überlappt hat, privat und beruflich, und so kann man dann auch flexibel sein, und das passt auch zu mir, und dann, wenn ich mich wohlfühle, dann kann ich das auch eben an meine Kinder übertragen, und ich glaube, dann ist das auch die beste Lösung für alle.
Ja, das glaube ich. Also du glaubst ja an den Systemwandel, sonst würdest du ja in dem Bereich nicht arbeiten. Also das System kann sich verändern. Diesen Optimismus teilen, glaube ich, nicht mehr alle in der Gesellschaft. Was glaubst du, was muss in den nächsten 2-3 Jahren tatsächlich passieren? Und wer sind die Akteure neben dir und Acker, die einen solchen Systemwandel herbeirufen können?
Genau, also ich möchte vielleicht einmal kurz auf dieses Thema Systemwandel eingehen. Das kann ja auch so sehr revolutionär klingen. In unserem Fall.
Tut es.
Genau, tut es auch.
Und ich habe gedacht, das ist es.
Ja, es ist es auch, aber es kann, je nachdem aus welchem Blickwinkel man das sieht, auch sehr unterschiedlich interpretiert werden. Für uns bedeutet das, unser System ist das Bildungssystem, und für uns heißt es, dass unser großes Ziel ist, dass Kinder nicht mehr die ganze Zeit drin lernen, sondern viel mehr draußen und dort eben Natur und Nachhaltigkeit mit den eigenen Händen erleben. Und das wollen wir so ändern, dass das selbstverständlich ist, genau wie es Musik, Sport oder Kunst gibt, muss eigentlich auch Nachhaltigkeit, ich meine, wir sind immerhin im 21. Jahrhundert, fest verankert werden. Und genauso wie man Schwimmen nicht im Klassenraum quasi lernt, indem man sagt, okay, ich mache jetzt hier mal ein paar Schwimmübungen und dann kann ich schon schwimmen im Wasser, so geht das eigentlich auch nicht mit Natur. Ne? Warum erklären wir eine Pflanze in einem Schaubild oder in einem Buch und gehen nicht einfach raus? Und das sind halt so Dinge, die haben sich über die letzten Jahrzehnte im Bildungssystem so etabliert. Und das ist ja von uns gemacht worden, das ist von den Menschen gemacht worden. Das heißt, es ist auch wieder veränderbar. Und das bedeutet für uns Systemveränderung, dass das so gelöst ist, dass es irgendwann meine Enkelkinder mich irgendwann mal fragen, hör mal Opa, was hast du da eigentlich die ganze Zeit gemacht? Das ist doch total normal. Ja? Also das ist für mich eigentlich die große Vision, die dahinter steckt, und das bedeutet für mich auch Systemveränderung. Und da arbeiten wir Gott sei Dank nicht alleine dran, zumindest an dem Bildungssystem, vielleicht an dem Thema sind wir sehr stark dran, aber an dem Bildungssystem gibt es viele andere Akteurinnen und Akteure, die Schule anders sehen, die glauben, dass Schule einfach sich zu wenig verändert hat für das, was die Gesellschaft sich verändert hat in den letzten Jahrzehnten, und wir die Kinder von morgen quasi da auch besser darauf vorbereiten müssen, was wir für Herausforderungen eigentlich heutzutage haben und wie wir interdisziplinär arbeiten und wie wir viel dynamischer, agiler arbeiten, als wir das in diesem starren System, was es heutzutage oftmals noch ist, eigentlich tun. Und da wollen wir unseren Beitrag leisten, indem wir sagen, hey, geht doch mal mehr mit den Kindern raus, und das nicht nur in Sachkunde oder Biologie, sondern ruhig auch mal im Matheunterricht, und rechnet mal aus, wie viel Ernte da am Ende rauskommt, oder im Kunstunterricht oder im Englischunterricht oder wo auch immer. Lasst uns die Natur viel mehr integrieren.
Wie reagieren denn die Lehrkräfte auf diesen Vorschlag, den Unterricht zu verändern?
Grundsätzlich gibt es da eine große Offenheit, weil die Lehrerinnen und Lehrer haben ja diesen Beruf gewählt, weil sie Spaß daran haben, zumindest die allermeisten, Wissen erstmal zu gewinnen und weiterzugeben. Das tut man mit Freude und Spaß ja auch viel mehr, als wenn man sagt, okay, bin hier in so einem System eingezwängt. Deswegen versuchen wir auch das System ja erstmal, und das war unsere Strategie, auch von unten zu hacken und nicht jetzt als erstes eine Lobbyorganisation aufzubauen und zu sagen, hey, liebe Politik, macht mal, sondern sagen, hey, das funktioniert, und die Lehrerinnen und Lehrer gehen mit. Wir haben fast 2000, die dabei sind. Wir haben viele auf der Warteliste. Also da gibt es halt einen Bedarf, und den können wir natürlich auch gut nachweisen. Und ja, das ist ein großes Argument. Was aber trotzdem auch stimmt, ist natürlich, dass es die Progressiveren gibt, die Early Adopter, und es gibt natürlich auch die etwas trägere Masse, die aber immer mehr überzeugt wird, je mehr Leute mitmachen. Und das können wir natürlich gut bei uns beobachten.
Stichwort Lobby nochmal ganz kurz gesagt. Klar, das alles finanziert sich nicht von alleine. Du hast es am Anfang gesagt, das hat viel mit Spenden zu tun, aber ihr habt auch ein paar Partner. Unter anderem, wenn man sich das so anguckt, ist Aldi dabei, ist Völkel dabei, HelloFresh. Da stellt sich natürlich die Frage, was tut ihr, um da im Grunde nicht für so eine Greenwashing-Kampagne oder für so eine Bio-Aktion missbraucht zu werden? Beziehungsweise, die haben ja alle ihre eigenen Interessen. Wie sortiert ihr das auseinander?
Ja, also die Unternehmenspartner machen so ungefähr 50% unseres quasi unseres Gesamtumsatzes aus. Aber wir haben uns natürlich da auch schon früh die Frage gestellt, dass wir sind immerhin im Bildungssystem. Das heißt, wir haben schon mal von vornherein ausgeschlossen, dass irgendwelche Werbung bei Kindern gemacht wird. Also auf Bildungsmaterialien finden sich keine Logos wieder oder wir machen auch nicht irgendwelche Aktionen, die wir an den Schulen machen, die dann von irgendeinem Unternehmen gesponsert werden. Das heißt, da waren wir relativ clean. Und auf der anderen Seite haben wir einen Unternehmenscheck, wo wir einfach Leitlinien entworfen haben und gesagt haben, okay, wir brauchen bestimmte Kriterien bei den Unternehmen, die erfüllt sein müssen, und vor allen Dingen auch eine Einstellung zu unserem Thema, also zu der Wirkungsorientierung und auch zu dem System Change Gedanken, der d'accord sein muss. Und wenn man gerade diesen Wirkungsgedanken stärker weiter verfolgt und weiter durchdekliniert, dann schließt sich da Greenwashing total aus. Also wenn jemand kommt und sagt, okay, ich unterstütze euch gerne mit 50.000 Euro, aber ich habe hier die und die Marketingaktion vor, ist es für uns nicht wirkungsorientiert, sondern marketingorientiert. Und da gibt es viele andere Partner, mit denen man das besser durchführen kann. Und das versuchen wir halt relativ frühzeitig zu klären. Da sind wir mittlerweile auch erfahren drin, dass wir das nicht erst während der laufenden Partnerschaft identifizieren, sondern vorher. Und da haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht.
Gut. Was ist denn, wenn du jetzt sagst, du hast Ziele formuliert, du hast eine Vision, dass am Ende quasi deine Kinder oder deine Enkel sagen, Opa, verstehe ich gar nicht, was du da gemacht hast, das ist doch völlig normal. Was braucht es denn deiner Meinung nach jetzt nochmal mittel- und kurzfristig, damit es auch nochmal so ein Tipping Point gibt? Denn ihr entwickelt euch ja relativ stark, ihr habt großen Erfolg, aber du hast es eben gesagt, so ein paar Faktoren fehlen noch. Was braucht es dazu noch?
Ja, das ist ein gutes Stichwort, Tipping Point, weil wir genau diese positiven Tipping Points erreichen wollen. Also es ist am Ende nicht, wir müssen nicht an 20.000 Schulen und Kitas sein. Wenn wir schon den Großteil haben, 60, 65, 70%, dann ist es plötzlich unnormal, es nicht zu haben. Und dann wird dieses System kippen. Und unsere Aufgabe ist, an diese Tipping Points zu kommen. Und dafür haben wir eine System Change Allianz quasi gegründet, wo eben progressive Stiftungen, aber auch Philanthropen, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, hey, ich will das jetzt nicht einfach nur spenden, sondern ich will das irgendwie unternehmerisch wirken lassen, das Geld zusammenzubringen und gleichzeitig neben den finanziellen Ressourcen eben auch das ganze Know-how und Netzwerk mit reinzuholen, weil wir werden diesen System Change nicht schaffen ohne ein breites Netzwerk und eben auch das Know-how, wie man die Organisation jetzt noch weiter skaliert, wie man diese Herausforderungen, die ich eben genannt habe, wie zum Beispiel Digitalisierung oder Politikarbeit eben gut löst, und dafür brauchen wir Expertinnen und Experten, vielleicht auch Leute, die Erfahrungen gesammelt haben. Und dafür haben wir diese Allianz ins Leben gerufen und wir sind komplett aligned zu diesem Ziel 2030 jedes Kind. Das heißt, es ist auch langfristig, also mindestens 6 Jahre, wo wir, das ist der Horizont, auf den wir hinarbeiten. Und das ist halt auch anders als diese üblichen Projekte, die man so bei Stiftungen und anderen öffentlichen Förderern kennt, wo man dann sagt, okay, bitte leg mir bitte jetzt für die nächsten 3 Jahre hier irgendwie einen detaillierten Meilensteinplan vor und bitte weiche davon nicht ab. Das ist halt nicht unser Mindset, auch wenn wir das natürlich auch haben und machen, aber wir passen viel besser zu diesem unternehmerischen, agilen Mindset, was wir in der System Change Allianz verfolgen.
Und das spricht natürlich diese Menschen an, die ihr in der Allianz habt. Ne? Dieses langfristige, aber 6 Jahre sind trotzdem überschaubar, dieses starke Unternehmerische und die Leidenschaft, die du ja auch hier in dem Podcast transportierst. Ich glaube, auch das ist für Menschen ansteckend. Was ist denn aus deiner Sicht, wenn du auf die Menschen in dieser Allianz guckst, was sind deren Motive darüber hinaus, sich um diesen Wechsel in der Bildung so einzusetzen?
Ja, also bei den Stiftungen erleben wir, dass diese, ich nenne es mal Projekte Ritis, dass das auch vielen in dem Stiftungsumfeld zugegenläuft und dass da viele Akteurinnen und Akteure versuchen, und da gibt es einige Initiativen auch dazu, das mehr aufzubrechen und eben viel vertrauensbasierter zu fördern. Und wir geben denen hier auch mit unserem Erfahrungsschatz von 10 Jahren, glaube ich, einen ersten guten Testballon, wo wir sagen können, hey, das AK hat das schon 10 Jahre ganz gut gemacht, da können wir, glaube ich, so einen Schritt mal ausprobieren. Und da erleben wir eine große Neugier und Offenheit und freuen uns da auch, den Sektor ein bisschen mitzunehmen. Und bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, das sind ja sowohl Leute aus dem Mittelstand, die dann vielleicht in ein Familienunternehmen hineingekommen sind oder hineingeboren worden sind und das quasi weiterentwickelt haben, oder eben auch welche, die es selbst gegründet haben und dann Exit hatten, da erleben wir so diese unternehmerische Mindset eigentlich, zu sagen, hey, man kann halt auch Sozialunternehmertum oder gemeinnützige Arbeit sehr unternehmerisch sehen, mit ähnlichen Herangehensweisen, wie dass wir uns KPIs setzen, dass wir nach OKRs arbeiten oder dass wir sehr innovative Organisationsstrukturen haben. Und da merken wir, dass da dieses Gefühl, hey, ich kann Mehrwert bringen, aber gleichzeitig auch noch was von einer sehr fortschrittlichen Organisation mitnehmen, da einen sehr großen Ausschlag gibt und auch die Lust hat, Philanthropie etwas anders zu denken, als es vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren der Fall war, wo es einen Gebenden gibt und einen Nebenden. Und das war oftmals eben nicht so auf Augenhöhe. Und hier ist es vielmehr gemeinsam an diesem Ziel zu arbeiten.
Ein sehr spannender Blick auf das Thema Philanthropie. Vielleicht noch eine letzte Frage, Christoph. Im Sommer 2030, was machst du dann, wenn du dein Ziel erreicht hast? Was
passiert? Ackerfestival.
Und danach packst du ein, fährst auf deinen Hof ins Brandenburgische, sondern kannst du dir ein Leben ohne Acker überhaupt noch vorstellen?
Ja, ich glaube, dafür gibt es genügend Fantasie auch, auf jeden Fall, aber das Ziel ist natürlich erstmal groß und das ist völlig fokussiert auf dieses Ziel. Und gleichzeitig sagen wir auch selber, wir wollen uns quasi in dieser Mission auch ein Stück weit selbst abschaffen, aber es kann auch gut sein, dass wir eine gewisse Rolle einnehmen werden, zum Beispiel Wirkungshüter oder Hüterin zu sein, weil wir natürlich erstmal nicht wollen, dass das irgendwann wieder rausfliegt aus dem Programm. Da müssen wir auch sicherstellen, dass das wirklich so verankert ist, dass es auch für immer drin ist. Und das andere ist, dass ja auch die Qualität eingehalten wird und geschafft wird. Also das sind auf jeden Fall so Rollen, die wir uns da bezüglich des Bildungssystems vorstellen können. Und dann sind wir ja, wie du siehst, an sehr vielen anderen Zielgruppen dran. Und ich glaube, dass bis jeder ackert oder jeder ackert, dauert es ein bisschen länger als 2030. Vielleicht ist das dann die große neue Mission.
Und vielleicht gibt es dann ja die Ackerrentner, Jörg. Dann können wir beide ab 2030 auch was machen. Lieber Christoph Schmitz, recht herzlichen Dank für den Podcast.
Genau, und wir wünschen dir viel Erfolg. Jetzt muss ich auch noch einen loslassen beim Beackern dieser ganzen Themen. Und haben uns sehr gefreut, dass du bei uns warst.
Danke euch, hat mir großen Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.